Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mit Gesa Ufer, hallo. Sind übernatürliche Phänomene Trickbetrügerei, schlichter Humbug? Oder gibt es da vielleicht doch noch irgendeinen unerklärlichen Rest zwischen Himmel und Erde? Der Parapsychologe Hans Bender, der reiste in genau dieser Forschungsmission mehr als 3 Jahrzehnte dem Unerklärlichen hinterher. In Freiburg hatte er das Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene gegründet. Und er wurde in den 70er Jahren dann als Spukprofessor so richtig berühmt. In ihrem Podcast Geisterjäger vom Südwestrundfunk erzählen die Psychologie-Podcasterin und Wissenschaftsjournalistin Verena Fiebiger und ihr Team die Lebensgeschichte Hans Benders. Sie treffen Anhänger und GegnerInnen des Geisterjägers und sie erzählen wirklich Unglaubliches, vor allem aber auch sehr Unterhaltsames aus der Welt paranormaler Phänomene. Hier im Kompressor habe ich mit Verena Fiebiger gesprochen. Ja, du kommst, habe ich schon gesagt, aus der klassischen Welt des Wissenschaftsjournalismus. Jetzt warst du mehr als 1 Jahr lang mit deinem Team auf den Spuren von Hans Bender, also dieses größten deutschen Geisterjägers. Was hat dich an dieser Person und auch überhaupt an diesem Thema Parapsychologie so fasziniert?
Also ich hatte, wie vielleicht so einige von uns, als Teenager nochmal so eine, ich sag mal, zweite magische Phase. Also ich war begeisterte Tarotkartenlegerin. Ich kann mich auch noch gut an so einen Hexenroman erinnern, wo die Hauptdarstellerin rausgefunden hat, dass sie zu einer früheren Zeit schon mal gelebt hat. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt damals. Und auch der Roman Carrie von Stephen King. Das ist die Geschichte eines Mädchens, vielleicht erinnern sich ein paar daran, das im Alter von 16 Jahren infolge von echt hartem Mobbing durch ihre Mitschüler und Mitschülerinnen ihre telekinetischen Kräfte entdeckt. Und Hans Bender, der vertrat eigentlich genau diese Theorie. Also zum einen eben, der hat gar nicht an Geister geglaubt. Das muss ich ganz klar sagen. Der wurde zwar Spukprofessor genannt und auch Geisterjäger, aber der hat einen sogenannten animistischen Ansatz vertreten. Was heißt, wenn jetzt irgendwo Gegenstände durch die Luft fliegen, Fensterscheiben zu Bruch gehen, dann ist das kein Geist, sondern dann ist es der Ausdruck einer inneren Unruhe. Und die haben in seinen Spukfällen immer junge Leute, Teenager, junge Erwachsene mit einer besonderen Begabung und er nennt die dann Fokuspersonen.
Ah, okay. Und jetzt dämmert's, denn einer der berühmtesten, weil auch bis heute nicht eindeutig geklärten Fälle hat auch im Grunde möglicherweise mit sowas zu tun. Das war der Spuk von Rosenheim.
Ja.
Eine Serie von Ereignissen, die sich eben nicht im Mittelalter abgespielt haben, sondern auch wirklich vielfältig dokumentiert, muss man sagen, 1967, 68 in einer Rechtsanwaltskanzlei im bayerischen Rosenheim. Die Angestellten der Kanzlei, die fanden das damals noch ganz unterhaltsam. Aber das ändert sich. Wir hören mal einen kurzen Ausschnitt aus eurem Podcast.
Aber es ist halt dann immer schlimmer geworden.
Nach ein paar Tagen eskaliert der Spuk. Immer wieder donnern Knalllaute durch die Kanzlei. Sicherungen fliegen raus, Glühbirnen explodieren. Und das alles passiert auch, wenn Zeugen da sind. Einmal sogar ein Lokalreporter.
Und als der Reporter rausgehen wollte, fiel plötzlich eine Lampe von der Decke, eine Neonlampe, wo also praktisch dieses Porzellan richtig pulverisiert wurde.
Das ist ja in der Tat zunächst mal sehr ungewöhnlich und dann wurden also auch prompt die Stadtwerke eingeschaltet. Die Deutsche Post war damals noch zuständig, weil dauernd Telefone klingelten. Die Polizei konnte den Fall auch nicht lösen und da wird wirklich Hans Bender eingeschaltet. Was hat der denn dann rausgefunden?
Also es war wirklich zum damaligen Zeitpunkt so, wenn sowas passiert ist, dann hat man bei Hans Bender in Freiburg angerufen, der mit seinem Team, in diesem Fall mit 2 Physikern, angereist gekommen ist. Und man muss sich das so vorstellen, das war wirklich ein Riesenaufriss damals in Rosenheim. Also um die 40 Zeugen haben diese Spukphänomene miterlebt, was selten vorkommt, weil Spuk ist ja eigentlich flüchtig. Und das ist auch ganz wichtig, was man dazu sagen muss. Also die Geisterjäger kommen da nicht hin und sagen, das hat mit Geistern zu tun, sondern die wollen wirklich erstmal nach dem Ausschlussverfahren Fehlerquellen entdecken und so dieses wirklich so erklären, hat es mit Spuk zu tun? Oder ist es was ganz anderes? Und Bender und sein Team, die gehen da richtig detektivisch vor, also machen alle möglichen Untersuchungen auch. machen ganz viele Interviews, stellen Kameras auf, machen Tonaufnahmen. Und dann stellt sich heraus, als man wirklich nichts feststellen kann, also diese Kanzlei wird irgendwann auch vom Stromnetz wirklich abgekoppelt, dass man ganz viele Fehlerquellen ausschließen kann. Was dann aber auffällig ist, immer wenn der Spuk auftritt, hat die 19-jährige Sekretärin der Kanzlei, Annemarie Schaberl, nicht Ausgang, nicht frei oder sonst irgendwas, die ist immer anwesend. Und Bender identifiziert sie dann als Fokusperson.
Aha. Aber ich merke schon, Verena, so wie du darüber erzählst, wird es schon total so, so schaurig schön. Was interessant ist an diesem Fall Bender, dass ja dessen Wirkungskreis sich dann auch total ausgeweitet hat. Ne? Also es geht dann richtig gehend auf die ganz große Weltbühne. Wir lernen, dass Bender sogar nach Moskau gereist ist, wo die besten Parapsychologen überhaupt geforscht haben und dass die Sowjetunion wirklich übernatürliche Spione ausbilden wollte und es so eine Art richtigen Wettkampf gab zwischen den Blöcken, auch beim Thema Hellseherei. Das klingt heute total absurd, aber was für eine Rolle spielte die Parapsychologie da im Kalten Krieg? Wie muss man sich das überhaupt vorstellen?
Du, gar keine so kleine Rolle. Also die Tatsache, dass es Bender war, der während des Kalten Krieges auf einen Psi-Kongress nach Moskau geflogen ist, hat mein Herz so ein bisschen höher hüpfen lassen, als ich das erfahren habe, weil ich wiederum mit 15, 16 Jahren in dieser magischen Phase auch diese Bücher gelesen habe, also richtig alte Schinken, in denen über die Forschung zu Telekinese und Gedankenübertragung des russischen und US-amerikanischen Geheimdienstes ganz ernsthaft geschrieben und berichtet wurde. Das stand in wissenschaftlichen Büchern und ich habe das damals einfach so hingenommen. Ich dachte mir, okay, wenn der CIA, der KGB zur Gedankenübertragung forscht, dann gibt es das halt einfach. Und was man aber auch ganz klar sagen muss, diese Forschungsprogramme, die haben zu nichts geführt. Die wurden dann wieder eingestellt. Jede Seite dachte aber damals, die andere Seite ist vielleicht schon vor dem parapsychologischen Durchbruch. Wir müssen jetzt nur dranbleiben.
Super.
Und Bender taucht wirklich namentlich in Geheimdienstakten auf. Also er war einfach damals in Europa einer der Namen, die eben damit in Verbindung gebracht worden sind. Er war den Geheimdiensten kein Unbekannter und man muss auch noch sagen, er war einfach eine wahnsinnig charismatische Erscheinung mit einer 1A-Radiostimme und deshalb wirklich auch gern gesehener Gast im Hörfunk, im Fernsehen und seine Vorlesungen an der Universität waren legendär.
Ja, und wohl auch offenbar total empathisch und einfach sehr guter Psychologe. Wahnsinnig gut in diesen Gesprächen, wo er dann ja auch so die Fokusperson dann auch jeweils identifizieren konnte.
Genau.
Dann auch nochmal ein ganz interessanter Punkt. Also man hechelt wirklich so durch diese Jahrzehnte Hans Bender in der Bundesrepublik. Aber tatsächlich waren Hellseher sogar im heißen Herbst gefragt. Also im Herbst 77 während der Schleierentführung durch die RAF. Da hatte Bender dem BKA wirklich einen Hellseher vermittelt und ihr habt aufgetrieben den Psychologen Wolfgang Salewski, der immer wieder als so eine Art Krisenmanager in der deutschen Geschichte eine Rolle gespielt hat und der war damals mitgefahren zu diesem niederländischen Hellseher, um das Versteck Hans-Martin Schleiers zu enttarnen und wir hören mal, wie der sich erinnert.
Ich sehe eine Bank und die Bank ist an einer Bushaltestelle. Und dann haben wir unterbrochen, ja, ich sehe noch was, und dann wieder unterbrochen und so. Dann musste er eine Pause machen, weil es so anstrengend war. Ja.
Also Notiz an mich und an euch, solltet ihr mal wirklich in Not sein und jemals was von einem Hellseher brauchen, nehmt lieber ein bisschen Zeit mit.
Das ist sehr schön, weil man dich da auch hört und auch so ein bisschen deine Ambivalenz. Aber tatsächlich will dieser Mann da ja ganz konkret auch deutlich ein Hochhaus gesehen haben. Und dahin waren ja die Terroristen wirklich mit Hans-Martin Schleier zunächst gefahren. Und solche Momente gibt es ja in diesen Geschichten immer wieder. So komische Zufälle oder auch vielleicht Punkte, die jetzt statistisch einfach sehr wahrscheinlich waren. Aber bleibt da auch nicht bei eurer Redaktion so eine gewisse Ambivalenz?
Also man muss schon sagen, gerade jetzt bei dem Hans-Martin-Schleier-Fall, das BKA und auch Kriminalpsychologe Wolfgang Salewski, die waren schon verzweifelt damals, weil sie Schleier ja so lange gesucht haben. Und meine Theorie ist, dann hat man diesen Strohhalm halt auch noch genommen. Hellseher Gérard Croisette, also dieser Kriminaltelepath, der war einfach sehr vage in seinen Aussagen. Also irgendwo westlich von Köln, da könnten die sein, was aber auch logisch ist, weil man als RAF-Terrorist damals eigentlich nur westlich von Köln in diese Richtung fliehen konnte. Oder Schleier, wie du schon gesagt hast, könnte in einem Hochhaus sein. Es könnte aber auch ein alter Bauernhof sein. Mhm. Also die waren einfach, und Wolfgang Selewski ist ihm wirklich auch nachgefahren, als dann Gérard Croisset, der Kriminaltelepath, irgendwann meinte, vielleicht würde ihn eine alte Unterhose von Schleier weiterbringen, da hat er es dann aufgegeben. Es war ein Versuch.
Jetzt schlägt euer Podcast, habe ich schon gesagt, einen ziemlich großen und wirklich weiten Bogen. Und selbst der berühmte Mentalist und Löffelbieger Uri Geller tauchte auch auf. Was erfahren wir über den?
Ja, herrlich. Also Uri Geller, muss ich sagen, meine Lieblingsfolge. Der ist ein bisschen wankelmütig, haben wir festgestellt. Und er sitzt schon auf einem ziemlich hohen Thron aus verbogenen Löffeln. Zu Recht natürlich, weil Uri Geller ist auch deshalb so erfolgreich und auch wirklich reich geworden, weil er sich nie als Zauberkünstler bezeichnet hat, wo es ja auf besondere Trickfertigkeit, Zauberskills ankommt, sondern weil er von sich immer behauptet hat, wirklich diese übersinnlichen Fähigkeiten zu besitzen. Mhm. Und das hat die Leute damals so wahnsinnig fasziniert. Uri Geller hat es wirklich geschafft, dass die Leute nicht nur vor den TV-Geräten ganz gefesselt waren, sondern der hat es sogar geschafft, in ihre Besteckschublade vorzudringen. Also da haben sich nach solchen TV-Shows wirklich die Löffel verbogen. Und in der Folge erfahrt ihr, wieso es womöglich dazu gekommen ist.
Was ein Cliffhanger. Jetzt mal allerletzte Frage. Wir leben in Zeiten von Fake News und den sogenannten alternativen Wahrheiten. Wie passt euer Podcast da in diese Zeit?
Das war auch ein Grund, wieso ich gezögert habe, sollen wir das machen? Mhm. Weil gerade bei den großen Spukfällen von Hans Bender, da kann man immer zwei Seiten der Geschichte sehen. Und das fand ich auch wiederum so faszinierend. Eine Seite kann total plausibel klingen und dann, wenn dann die andere Seite hören, also von den Kritikern in diesem Fall, dann hört sich plötzlich diese andere Seite viel plausibler an und ja, es ist schon auch die wissenschaftliche Seite. Das Problem an den Fake News ist ja, dass einfach Behauptungen aufgestellt werden und damit ist der Elefant schon im Raum. Und ich sage jetzt hier bei uns, in unserem Fall, bei unserem Podcast, wenn ich sage, okay, es gibt übernatürliche Phänomene, wir können sie bloß noch nicht beweisen, dann ist dieser Elefant genauso im Raum. Was mir als Journalistin aber oft zu kurz kommt und deswegen wollte ich diesen Podcast dann trotzdem machen, ist das emotionale Erleben der Menschen. Also ich selbst hatte schon das Gefühl, Wahrträume gehabt zu haben. Ich weiß aber auch, dass man das wissenschaftlich noch nie nachweisen konnte und es gibt sehr plausible psychologische Erklärmodelle, wieso wir zwar glauben, einen Wahrtraum gehabt zu haben, wieso es aber deshalb noch lange keiner gewesen sein muss. Und dass es am Ende sehr wahrscheinlich ist, dass es einfach Zufall war. Mir geht es aber trotzdem darum, dass wir das emotionale Erleben der Menschen würdigen. Und dafür war meines Erachtens Hans Bender auch ein bisschen da. Dafür steht er auch, dass er das emotionale Erleben der Menschen gewürdigt hat und natürlich versucht hat, es wissenschaftlich zu beweisen. Ich würde aber sagen, so ganz ist ihm das wahrscheinlich nicht gelungen.
Im Detail nachzuhören. In Geisterjäger, so heißt der SWR-Podcast von Verena Fiebiger und ihrem Team. Zu finden sind alle 7 Folgen in der ARD-Audiothek. Tausend Dank.
Gerne.